Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Liebes Publikum, wir sprechen hier immer über Technologiethemen, über die gar nicht so viele andere da draußen sprechen. Und wenn euch das gefällt, dann drückt doch mal gerne auf Like und abonniert den Podcast und bewertet uns auch in eurer Podcast-App.
Ja, wir dürfen heute hier zwei herausragende Gäste begrüßen, und zwar Professor Alexander König und Professor Jürgen Jannik. Grüß Sie beide.
Hallo.
Grüß Gott.
Herr König, Sie sind Professor für Robotik und KI an der TU München sowie Gründer und CEO von Reactive Robotics. Jürgen, du warst schon öfter hier im geladenen Podcast. Du bist Professor für physikalische Chemie an der Justus-Liebig-Universität Gießen und designierter Sprecher des Exzellenzclusters Polis.
Ja, Herr König, ganz zu Beginn, erklären Sie doch erstmal, was sind denn überhaupt humanoide Roboter? Also was zeichnet die aus, dieses Humanoid? Und was können die denn heute schon und was auch noch nicht?
Humanoide Roboter sind prinzipiell alles, die vom Aussehen her einem Menschen ähneln. Wir kennen viele Service-Roboter, die sind zum Beispiel auf mobilen Plattformen mit Rädern. Humanoide Roboter haben typischerweise Beine und klassischerweise zwei, wie wir es nennen, Endeffektoren, das heißt zwei Arme, mit denen sie ihre Umwelt manipulieren können. Sie haben zusätzlich, wie die meisten Roboter, Sensoren, zum Beispiel an den Stellen, an denen wir Menschen unsere Sensoren haben. Das heißt Kameras an der Stelle, an der wir Augen haben, Mikrofone an der Stelle, an der wir Ohren haben und gleichen sich in ihrem Aussehen eben oft dem Menschen an. Müssen sie aber nicht. Es gibt zum Beispiel Roboter, die haben an einer Hand zwei Daumen. Das kann Vorteile haben.
Wir haben im Vorgespräch hier, Daniel und ich, darüber diskutiert, sehr laut diskutiert, wo denn eigentlich Roboter in Menschenform eigentlich zur Anwendung kommen können. Da sind wir so, ja, haben wir uns so Gedanken gemacht, vielleicht irgendwo in der Pflege. Ein Pflegeroboter soll ja menschlich aussehen. Da gibt es Leute, die schaffen sich irgendwie Haushaltshilfen vielleicht in Zukunft an. Die möchten einen Partner, der aussieht wie ein Mensch, als Roboter vielleicht. Also holen Sie uns mal ab, so in 10, 15 Jahren, wo kommen denn da diese humanoiden Roboter vielleicht vor?
Humanoide Roboter sind für die gleichen Umgebungen gebaut, in denen wir Menschen arbeiten. Wenn wir die Umgebung anpassen können, zum Beispiel in einer Fabrik, dann brauchen sie eigentlich nicht unbedingt Beine, weil sie haben einen flachen Boden, Türen, die automatisch aufgehen und können sie auch rollen. Wir entwickeln in Garmisch in einem Projekt namens Geriatronik Technologie, so dass ältere Menschen länger zu Hause selbstbestimmt leben können. Und da ist die Robotik der zentrale Faktor. Und ich glaube, die klare Skepsis, die viele Menschen hier haben, ist sehr berechtigt. Denn wenn Sie sich fragen, will ich von einer Maschine oder von einem Mensch gepflegt werden, dann werden fast alle Menschen sagen, ja, von einem Menschen natürlich. Jetzt haben wir aber zwei Aspekte, die die gesamte westliche Welt betreffen. Und nicht nur uns, auch China. Wir altern extrem schnell. Und wir haben immer weniger Pflegekräfte. In Deutschland gibt es einen Pflegekräftemangel, der inzwischen Dimensionen erreicht hat. Wer einen Vater oder eine Mutter hat, die kurzfristig eine Pflege braucht, ja, viel Erfolg. Und wenn man dann den Leuten sagt, naja, wenn du die Wahl hast, gar keine Pflege zu bekommen oder 5 gehetzte und gestresste Minuten am Tag von irgendjemandem, der dich nicht anschaut und der dich sowieso nicht als Mensch sehen kann, weil der so überlastet ist, oder von einem Roboter, der unendliche Geduld hat, 24 Stunden am Tag, der nie genervt ist, der dir immer zuhört, der immer mit dir spielen will, Schach spielen will, der mit dir Musik machen will, der mit dir rausgehen will, der, na, dann ist für mich die Antwort relativ klar. Und das ist der Moment, wo bei vielen Leuten das Umdenken passiert. Und der zweite Aspekt ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Das ist das Design. Wenn Sie jetzt eine Maschine erzeugen, die freundlich aussieht, die professionell und hilfsbereit aussieht, dann ist das Delta, was sie überbrücken müssen, dass sie diese Maschine akzeptieren, viel, viel kleiner. Denn die meisten Menschen, wenn sie fragen, mal mir mal einen Roboter, dann malen die einen Terminator. Aber nicht etwas, von dem sie auf den ersten Eindruck die Erwartung haben, hey, der hilft mir. Denn es gibt dieses Zitat von Henry Ford, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Warum? Weil sie sich nicht vorstellen könnten, dass so etwas Absurdes wie ein Auto existieren könnte. Woher auch? Und wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie ein Roboter aussehen würde und was der tun könnte und wie der wäre, ja, dann habe ich irgendein Bild im Kopf. Meine Erfahrung, ich habe Robotik in die Anwendung gebracht in meiner früheren Zeit als Geschäftsführer bei Reactive. Und dort haben wir Roboter in die Intensivstation gebracht, um Therapeutinnen und Therapeuten zu unterstützen. Und ich habe 50-50 Ablehnung und Zustimmung bekommen bei der ersten Interaktion. teilweise sehr starke Ablehnung. Ich habe eine 100-prozentige Konversion gehabt, 100-prozentige Übertrag von Menschen, die dagegen waren, auf Menschen, die wenigstens gesagt haben, ich probiere es. Nachdem die Leute verstanden haben, wie das ausschauen soll und das Bild im Kopf des Menschen zu bekommen, von dem, was ich vielleicht jetzt sowieso denke, ne, das ist schwierig. Man muss dem anderen zeigen, dass auf ihn eingegangen wird, dass das um diese Person herum designt wird. Und dann kriegt man sehr, sehr viel positives Feedback.
Können Sie nochmal ausführen, was denn humanoide Roboter heute schon für Fähigkeiten mitbringen?
Wenn man sich erstmal damit beschäftigt, dann wird einem erst klar, wie unglaublich wir Menschen von unserer Funktionalität sind. Man sagt, das Problem des Gehens ist im Grunde gelöst. Kann man natürlich immer bestimmte Situationen erzeugen, in denen auch ein humanoider Roboter sich schwer tun würde, irgendwie ohne zu stolpern, ein Hindernis zu überwinden. Aber hier sind wir relativ weit. Was Humanoide noch nicht gut können, ist die Manipulation. Aber das ist nicht nur für Humanoide gültig, sondern generell für Roboter. Wir können Objekte greifen, wir können mit Spezialgreifern auch komplexe Objekte greifen, aber echte Manipulation, wie wir es kennen von einem Instrument spielen oder zum Beispiel sich mit vernünftiger Geschwindigkeit die Schuhe zu binden, da sind wir doch noch ein ganzes Stück von weg. Allerdings, die Technik geht rasend schnell voran.
Jetzt kommt Werbung.
Du hast eine eigene PV-Anlage, aber deine Autarkierate liegt trotzdem nur bei 30%. Du nutzt schon dynamische Stromtarife, aber ein einschlägiger Einspareffekt, der lässt irgendwie auf sich warten? Dann mach jetzt deine Steckdose zur Spardose. Egal was deine Ausgangssituation ist, mit dem neuen Plug-and-Play-Batteriespeicher von einfachspeichern.de mit 10 Kilowattstunden Kapazität, da machst du dich jetzt endlich maximal unabhängig vom Stromnetz.
Und das Ganze geht komplett ohne Elektriker und ganz ohne Aufwand. Einfach in eine handelsübliche Steckdose einstecken und schon speichert der Akku den überschüssigen Strom deiner PV-Dachanlage vom Tag für den Abend. Oder der Speicher lädt sich in Zeiten von negativen bzw. niedrigen Strompreisen auf und stellt dir den Strom bereit, wenn du ihn am dringendsten brauchst.
Und wenn sich der Speicher nach nur wenigen Jahren amortisiert hat, dann erzielt er praktisch Jahr für Jahr Gewinne. Ein typischer Mehrpersonenhaushalt mit einer 10 Kilowatt Peak PV-Dachanlage, Wärmepumpe und entsprechendem Verbrauch, der zeigt, der Speicher amortisiert sich nach nur rund 6,5 Jahren.
Im Menü gibt's 3 Modi, wie du effektiv sparen kannst. Szenario 1, der klassische PV-Überschuss. Da lädt die Batterie bei überschüssiger Solarproduktion und entlädt dann, wenn kein PV-Strom da ist. Szenario 2, das Auto-Trading. Da lädt das System automatisch bei niedrigen Strompreisen und entlädt bei hohen Preisen. Und Szenario 3 ist dann die manuelle Steuerung von Lade- und Entladeleistung.
Also zusammengefasst, mit dem neuen Batteriespeicher von einfachspeichern.de, da erlebst du, wie einfach Energieunabhängigkeit sein kann. Übrigens, der Speicher ist natürlich echte Ingenieurskunst aus Deutschland mit ästhetischem Design im Möbelstil. Also schaut euch das gerne mal an und erfahrt mehr auf www.einfachspeichern.de. Also wir kennen ja mittlerweile die ganze Sensorik von diesen senkrecht landenden Raketen von SpaceX beispielsweise oder diese ganz tollen Videos von Boston Dynamics, wo irgendwelche Roboter rückwärts Salto machen und so und dann durch den Raum sprinten. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie gut austariert diese Gleichgewichtssensorik von diesen Robotern schon sind, oder?
Das ist ziemlich beeindruckend, was man da online sieht. Jetzt muss man das Ganze auch immer ein bisschen kritisch betrachten. Wir wissen nicht, wie oft das schiefgegangen ist, bevor es geklappt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass da so die eine oder andere Runde notwendig war, um die Robotik dahin zu bringen, dass diese beeindruckenden Videos von Boston Dynamics funktionieren. Was aber klar ist, ist, im freien Raum sind humanoide Roboter inzwischen ziemlich gut. Es gibt aus China Videos von Robotern, die tanzen und das schaut gut aus. Die Technologie, die das ermöglicht hat, ist die Technologie der GPUs. Denn was wir jetzt mit zum Beispiel CUDA von NVIDIA können, ist eine massive Parallelisierung von Simulationen. Und hier ist der nächste große Schritt zu erwarten. Wir können also heute schon 10 Jahre an menschlichem Lebenszeit parallel simulieren, in 5 Millionen Simulationen gleichzeitig, in denen eine Maschine dann bestimmte Dinge erlernt. Und dieser brute force, einfach mit roher Gewalt, einfach so lange simulieren, bis es geklappt hat. Dieser Ansatz, der funktioniert im freien Raum offensichtlich relativ gut. Wo es jetzt sehr, sehr schwierig wird, ist in der Interaktion mit der Umgebung. Das heißt, in dem Moment, wo ich Kontaktkräfte habe, habe ich es wahnsinnig schwer, diese zu simulieren. Denn das sind Gleichungen, Differentialgleichungen, die sich extrem schnell ändern. Wenn Sie sich überlegen, ich nehme meine Hand und drücke hier drauf, ein halber Millimeter Unterschied ist der Unterschied zwischen gar keine Kraft und sehr viel Kraft. Und das zu simulieren, da tun wir uns noch relativ schwer. Deswegen sage ich, die Manipulation ist immer noch ein Feld, in dem viel an Forschung notwendig ist, bevor wir was sehen, was dem gleicht, was wir im freien Raum aktuell sehen bezüglich tanzender oder breakdancender Roboter.
Morgan Stanley Research schätzt, dass es bis 2050 über 1 Milliarde humanoide Roboter geben könnte, die Teil eines 5 Billionen US-Dollar schweren Marktes sind. Jürgen, hat man sich da bei der Batterieforschung und Entwicklung ein bisschen zu sehr auf die Antriebsbatterien für Elektroautos konzentriert und zu wenig um dieses riesige Zukunftsfeld humanoide Roboter?
Also ich denke, dass man schon ganz klar sagen kann, dass die Batterieentwicklung sich die letzten 10, 20 Jahre vor allen Dingen um das Auto gedreht hat, also um die Mobilität. Zuerst sind die E-Bikes gekommen und jetzt kommen die vierrädrigen Fahrzeuge. Überall da, wo wir Mobilenergie brauchen, spielt die Batterie natürlich eine zentrale Rolle. Ganz klar. Warum? Weil die elektrochemische Energiespeicherung über 8 Größenordnungen skalierbar ist, ne? Also von der medizinisch benötigten Energie im Herzschrittmacher oder wo auch immer in Zukunft in uns bis hin, sagen wir, zur stationären Energiespeicherung. Die Robotik kommt jetzt, glaube ich, eben halt einfach als Thema neu dazu. Und was mich neugierig macht, ist natürlich die Frage, okay, welche besonderen Bedürfnisse haben wir denn da in diesem Bereich? Und ist das eine normale Anwendung? Denn von der Größe der Batterie stelle ich mir so vor, naja, dann ist das irgendwie so der E-Bike-Bereich eigentlich. Da sind wir so bei so ein paar Kilogramm Batterie. Und wenn man dann natürlich sieht, dass man dann wirklich so in die hunderte Millionen vielleicht geht, dann wird das natürlich ein ganz ernstzunehmender Markt. Wenn der dann auch noch spezielle Anforderungen hat, dann ist es auch ein sehr ernstzunehmender Markt, auf den dann natürlich Zellhersteller und vielleicht auch Forscher einfach reagieren müssen.
Dann geben wir doch die Frage einfach mal weiter. Herr König, was sind denn spezielle Anforderungen jetzt an Roboterbatterien? Sie haben gerade über diese Chips geredet. Das ist wahrscheinlich doch ein sehr hoher Energiebedarf, nehme ich an.
Wir haben ja mehrere Komponenten, die Energie brauchen. Das sind zum einen die Motoren. Auch die Sensoren müssen mit Strom versorgt werden. Und besonders, wenn diese eine gewisse Leistung erbringen sollen. So ein humanoider Roboter kann gerne mal 70, 80 Kilo wiegen. Wenn Sie das durch den Raum bewegen wollen, das braucht Energie. Da wird man nicht so wahnsinnig viel machen können. Was aber zum aktuellen Zeitpunkt wirklich die Energie frisst, sind die KI-Modelle, die im Hintergrund laufen. Sie haben eine Perzeption, sei das über eine normale RGB-Kamera, über eine 3D-Kamera. Sie können in den Roboter auch Ultraschallsensoren etc. einbauen. Und diese Daten dann zu prozessieren in Echtzeit, das ist ein gigantischer Aufwand. Und da sind wir Menschen natürlich unglaublich effizient. Es gibt dieses Beispiel, dass eine Biene 2 Watt verbraucht. Und die kann sich lokalisieren, die kann navigieren, die ist in der Lage, sich selbst zu koordinieren, die kann kommunizieren und so weiter und so fort. Und jetzt vergleichen, also wie weit würden wir mit 2 Watt kommen? Nicht sehr. Mit aktuellen Ansätzen, wie wir sie an GPUs sehen, ist aktuell immer so, dass sie den Humanoiden selbst haben. Der hat eine irgendwie geartete Funkverbindung über 5G, über WLAN. Das bedeutet, momentan sourcen wir einen großen Teil der Rechenpower aus an stationäre Systeme. Es gibt schon Roboter, die können selbst Hot-Swap ihre eigene Batterie wechseln. Das wird garantiert kommen. Auf der anderen Seite sind die Anforderungen und an einen humanoiden Roboter zumindest zum heutigen Zeitpunkt anders als die an ein Auto. Wenn ich in der Pampa stehe, hätte ich gerne geladene Batterie. Wenn mein Roboter aber im Grunde in meine eigenen 4 Wände, in diese 4 Wände limitiert ist und nachts sowieso schläft, also ich schlafe und mein Roboter lädt sich, dann ist, glaube ich, hier das Problem, Energie transportieren zu können, nicht so groß. Im schlimmsten Fall habe ich halt ein zweites Akkupack.
Jürgen, hol doch mal ganz kurz aus. Ist dir denn bekannt, dass irgendein Batterielehrstuhl in Deutschland schon diese Robotik-Themen aufgreift, vielleicht auch direkt mit Robotikfirmen zusammenarbeitet, was humanoide Roboter angeht? Oder ist das tatsächlich komplett neu für alle?
Ich glaube, der Bedarf ist vielleicht gar nicht so speziell. Hängt am Ende, haben wir ja gerade gelernt, vor allen Dingen da, wie sieht es sozusagen quasi mit dem Hirn aus, also mit der Recheneinheit aus? Je stärker je autarker die sein muss, je autonomer sozusagen dieser Roboter sein muss, desto größer wird er im Moment, glaube ich, dann wirklich über eine Batterie limitiert sein.
Aber wenn du jetzt mal Batterien oder Batteriezellen für Antriebsbatterien, E-Autos und vielleicht aber auch die, über die wir auch hier öfter im Podcast sprechen, von Smartphones oder sowas, so gegenüberstellst zu Batteriezellen, die in humanoiden Robotern drin sind. Welche Eigenschaften sind denn da wahrscheinlich in Zukunft besonders wichtig? Also wenn wir jetzt über, was weiß ich, Energiedichten oder Sicherheit oder Langlebigkeit, Zyklenstabilität und so weiter reden.
Ja, erstmal stelle ich mir vor, dass auf jeden Fall möglichst viel Energie sozusagen pro Volumen gespeichert werden können muss. Also das ist sicherlich ein zentraler Punkt. Der ist aber für die meisten Anwendungen, denke ich mal, ganz entscheidend. Und da wird weltweit intensiv daran gearbeitet, natürlich mehr Energie in die Batterien zu kriegen. Aber ich denke, das ist keine besondere Anforderung, die in der Robotik eine Rolle spielt. Ich denke jetzt auch, dass in der Robotik wahrscheinlich eher auch also ein Betrieb mit mittlerer Energieanforderung immer eine längere Zeit eine Rolle spielen wird, als jetzt tatsächlich ganz kurzfristig ganz viel Leistung zu bringen. Also wird die Ratenfähigkeit, also die Fähigkeit, besonders schnell Energie abzugeben, oder wird auch nicht ganz so entscheidend sein, wie bei eben halt einem extremen Power-Tool für den professionellen Bereich. Sicherheit würde ich sagen, gut, ist immer gegeben natürlich, insbesondere wenn solche Roboter durch in einem kritischen Umfeld, sagen wir vielleicht tatsächlich, wenn wir jetzt an medizinischen Bereich denken, dann wird das natürlich eine besondere Anforderung sein, klar. Aber Sicherheit spielt bei Batterien sowieso immer auch eine große Rolle. Also auch da würde ich sagen, keine ganz besondere Anforderung.
Herr König, wie ist denn im Moment Stand so bei den besten Modellen, sagen wir mal, so das Verhältnis von Arbeit zu Ladezeit bei den humanoiden Robotern? Was schaffen die Batterien so?
Einen normalen humanoiden Roboter, den können Sie eine, vielleicht 2 Stunden betreiben am Stück. Dann ist er durch, dann muss er laden. Dann lädt er auch längere Zeit. Ich kann Ihnen ehrlich gesagt gerade nicht sagen, wie lange die laden und was die für eine Energiedichte haben, denn da muss ich auch ehrlich sein, das ist ein Thema, mit dem ich mich noch nicht beschäftigt habe. Denn wenn der nach 10 Minuten geladen werden muss, okay, für uns in der Forschung kein Problem. Und in der kommerziellen Welt stehen wir ganz am Anfang. Meine Erwartung wäre, dass hier ganz, ganz drastisch die Kurve hochgehen wird, wie lange diese Roboter arbeiten können, ohne geladen zu werden. Ich meine, mein iPhone hat einen Energiesparmodus. Wenn ich weiß, heute Abend bin ich lange unterwegs, dann kann ich morgen schon den Energiesparmodus reintun. In der Robotik bisher, wir haben immer die volle Power am Laufen. Und ich glaube, dass es da auch viel Einsparpotenziale geben wird, dass man sagt, hey, wenn die Maschine aktuell nicht so viel GPU-Power braucht, dann regle ich die Taktfrequenz runter. Das wird ja heute schon in normalen Prozessoren ebenso gemacht. Da, glaube ich, ist viel drin. Und insofern, wir stehen total am Anfang und gefühlt ist die Akkulaufzeit nicht das drängendste Problem zum heutigen Zeitpunkt. Aber wenn wir es nicht mitdenken, dann stehen wir irgendwann da und haben ganz tolle Manipulationsroboter, die Klavier spielen können, aber halt nur 10 Minuten, dann haben wir auch nicht gewonnen.
Das finde ich total spannend, weil hier ja offensichtlich jetzt in der Forschung 2 Welten zusammenkommen, jetzt zusammenprallen. Aus dem Bauchgefühl sage ich, dass die KI-Entwicklung gerade viel rasanter sind als jetzt vielleicht die Batterietechnologie, die große Sprünge gemacht hat, aber wo jetzt man vielleicht jetzt in den nächsten 10 Jahren, wenn die Solid-State-Batterien nicht kommen, tatsächlich nicht mehr so viel an diesen Sprüngen zu erwarten sind. Jürgen, sag doch mal ganz konkret, also erwartest du, dass diese Roboter jetzt vielleicht statt einer Stunde vielleicht 2 Stunden arbeiten können? Es sind wahrscheinlich nicht 10 Stunden, oder?
Die Akkuentwicklung kann man, glaube ich, schon einigermaßen, würde ich sagen, vorhersehen, also was sozusagen noch kommen kann und was kommen muss, so dass sich da im Grunde die Roboterentwickler auch, glaube ich, drauf auf so eine Roadmap einlassen können. Sie dürfen aber auch nicht damit rechnen, dass es einen Faktor 10 oder sowas irgendwie plötzlich mehr zur Verfügung geben wird mit der Batterie. Das wird dann tatsächlich genauso wichtig sein, also das zu kalkulieren und eben halt tatsächlich Energiesparmodi oder eben halt einfach an Energieeffizienz in der Robotik von vornherein ganz massiv zu arbeiten. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, wie gesagt, dass da ganz große Sprünge kommen. Aber jetzt muss man immer sagen, also natürlich sind jede 10% mehr, wissen wir ja, natürlich super. Ne? Wenn wir 500 Kilometer Reichweite mit einem Fahrzeug haben, dann sind natürlich auch die 10%, die 50 Kilometer mehr auch schon durchaus etwas, an dem man ja ordentlich gewinnt. Ne?
Dann reden wir doch gleich mal über die Einsparmaßnahmen, die eine KI vielleicht in Zukunft haben kann bei einem humanoiden Roboter. Herr König, sagen Sie doch noch mal ganz kurz, Volumen, Gewicht, was sind denn da so Größenordnungen? Womit rechnen Sie denn da so ungefähr?
Batterien kann man ja praktischerweise in sehr vielen Formen verpressen. Und Sie haben im humanoiden Roboter bestimmte Platzanforderungen für Ihre Elektronik, für die Onboard-CPU, für die Sensorik, für die Motoren. Und alles andere können Sie mit Batterie voll machen, theoretisch. So ein klassischer Unitree-Roboter, der wiegt halt 60 Kilo, ist 1,70 Meter hoch. Da ist der Großteil die sind relativ schlank, wenn man mal vor denen steht, das ist erstaunlich, die sind wirklich ein bisschen, sind nicht so irgendwie so ein 2-Meter-Hühne, den man sich so als Terminator vorstellt, sondern eher schlanke, kleinere Roboter. Die sind auch aktuell in meinem Verständnis nicht unbedingt auf Batterieleistung optimiert. Denn wie gesagt, die Frage ist ja immer, wo will ich es einsetzen? Und der heutige Einsatz ist im Grunde ausschließlich indoors. Mein Verständnis ist, dass die Batteriehersteller und auch in der Kooperation mit den humanoiden Herstellern immer nur das bauen werden, was notwendig ist. Und wenn ich x-tausend Euro mehr zahlen soll, dass meine Maschine doppelt so lang läuft, aber ich brauche es überhaupt nicht, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Hersteller da eher sagt, hey, damit warten wir nochmal. Und es gibt eben sehr viel Einsparmöglichkeiten. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast mit einem unserer Experten an der TU München, dem Andreas Herkersdorf, geredet. Und der sagte auch, ja, seine Algorithmik, die er an ganz anderer Stelle einsetzt, um generell Strom zu sparen, nicht im Batteriekontext, können wir auch bei uns ansetzen. Super, machen wir ein Forschungsprojekt. Gucken wir uns mal an, was gespart werden kann. Aber nachdem es noch keine Standards gibt und nachdem noch überhaupt nicht klar ist, wo wir den Einsatz sehen wollen, glaube ich, dass der Ansatz eher sein wird, dass man zum Beispiel sagt, wir regeln jetzt mal die verfügbare KI-Leistung runter. Beispiel, der Roboter navigiert einfach nur gehend irgendwo hin. Dann brauche ich keine hochauflösende 100 Hertz Kamerabilder. Das reicht mir, wenn die Kamerabilder eine niedrigere Auflösung haben, wenn ich gar nicht so genau detektiere. Und dann kann ich da extrem viel Energie sparen im Inferenzmodell, in den ganzen entsprechenden Machine Learning Modellen, die mir die Lokalisation, die Navigation etc. geben. Momentan schießen wir ja im Grunde mit der gleichen Kanone auf alle Probleme. Alle versuchen irgendwie ihre Hände an AMD oder Nvidia-Chips zu bekommen und dann hat man da so eine Kiste, die braucht Starkstrom und eine eigene Kühlung und dann ist man wahnsinnig glücklich und lässt da drauf laufen, was geht. Wenn das Ganze jetzt wirklich in die mobile, autarke Anwendung geht, dann wird es Algorithmik geben, dann wird es spezialisierte, dedizierte Chips geben, wie sie auch die verschiedenen Handyhersteller haben, die extrem energieeffizient für eine ganz dedizierte Aufgabe, für die sie optimiert sind, dann sehr effizient rechnen können.
Aber geben Sie uns mal kurz einen Überblick über die jetzigen Modelle, die so schon auf dem Markt sind oder auch in Tests irgendwie. Also was ich immer so in Videos auch so wahrnehme, ist, die Batterie sitzt meistens irgendwie wie so eine Art Rucksack irgendwie da so hinten am Rücken sozusagen. Gibt es aber auch irgendwie andere Modelle? Sie haben gerade gemeint, ja, eventuell vielleicht auch wirklich in den Armen oder so im Körper noch irgendwo verbaut oder wie wird das im Moment so gemacht?
Was ich bisher gesehen habe, ist genauso wie Sie es sagen, es ist im Grunde ein Standard-Interface irgendwo im Bauchbereich. Denn was ich ja möchte bei einem humanoiden Roboter, wenn ich das Menschliche schon nachmache, dann ist oft das Ziel auch, den Schwerpunkt des Roboters an eine ähnliche Stelle zu setzen, wie wir Menschen ihn haben. Wir Menschen haben ihn so um den Bauchnabel herum, haben wir unseren Körperschwerpunkt. Und die Batterie ist ein sehr schweres Element innerhalb des Roboters. Also setze ich es dahin, wo auch die Menschen einen großen Teil ihrer Masse rumtragen, nämlich am Bauch. Aber das ist, glaube ich, wäre meine Einschätzung, wäre, dass das noch nicht so optimiert ist, weil wieder aus der Marktperspektive her zu fragen, habe ich einen großen Vorteil, wenn ich 10% länger meinen Roboter betreiben kann? Der Autofahrer würde absolut ja sagen. Der Mensch mit der Kettensäge auf dem Baum würde absolut ja sagen. Der Forscher, und es sind aktuell fast ausschließlich Forscher, die sich diese Roboter kaufen, sagt, ist mir egal. Insofern würde ich behaupten, dass das so ein Iterationsschritt ist, der zu einem späteren Zeitpunkt kommen wird.
Jetzt habe ich eine ganz spezielle Frage mal. Jetzt haben Sie gerade schon gesprochen darüber, wie man ja über Algorithmen beispielsweise den Energiebedarf irgendwie ein bisschen runterschrauben kann. Ich denke da sofort an Bewegungsstrategien, wo man zum Beispiel durch ein ja ruckelloses Gehen beispielsweise eines Roboters deutlich mehr Energie einsparen kann, als wenn der jetzt Kleinstbewegungen immer abstoppend irgendwie umsetzt. Sind das so Dinge, über die Sie nachdenken in der Forschung?
Das sind Dinge, die interessant sind, sie zu untersuchen. Wir Menschen sind hochgradig energieoptimiert in unseren Bewegungen. Wenn Sie sich anschauen, wie wir uns bewegen, dann bewegen wir uns eben typischerweise, haben wir als höchstes Ziel, besonders beim Gehen, die Stabilität. Wer hinfällt beim Weglaufen, wird vom Löwen gefressen. Also jetzt ein bisschen überspitzt gedacht. Aber dann haben wir Minimum Jerk Movements. Das heißt, wir versuchen, die Ruckhaftigkeit unserer Bewegung zu reduzieren. Das machen wir Menschen vollkommen automatisch. Und das sehen Sie auch bei Kindern. Die bewegen sich am Anfang noch sehr ruckartig und je älter sie werden, desto fließender werden die Bewegungen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um beim Roboter Energie zu sparen. Das ist auch etwas, was wir deswegen machen, weil eine sanfte Bewegung das Material schont. Ein Motor ist ziemlich allergisch gegen ein großes Gewicht, was an seinem vorderen Ende hängt und was den Motor dreht. Das mögen die nicht so gerne. Insofern ist auch um die Haltbarkeit der Hardware-Komponenten zu verlängern, machen wir weiche Bewegungen. Ich habe es bisher noch nicht gesehen, dass es aus Energieeffizienzgründen gemacht wurde. Ich habe gesehen, dass es gemacht wurde, um das Menschliche besser darzustellen, um das Gegenüber als Roboter als menschlichen Interaktionspartner mehr darzustellen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass in dem Moment, wo diese Thematik jetzt, wo die humanoide Robotik wirklich auf den Markt trifft, dann wird es ganz schnell dazu kommen, dass in einer sehr rapiden Iteration die Energieeffizienzen ausgenutzt werden müssen. Weil in dem Moment, wo ich das Ding zu Hause stehen habe, und ich kann mir zwei für den gleichen Preis kaufen, einen von Tesla und den anderen von Unitree. Wenn die das Gleiche können, naja, dann fange ich halt an zu priorisieren, was ist mir wichtig. Und dann komme ich wahrscheinlich wie beim Handy und wie beim Auto auch relativ schnell an einen Punkt, wo ich sage, ja, Energieeffizienz ist wichtig. Jetzt gerade ist es noch nicht der Fokus.
Jürgen, es wurde vorhin schon kurz angesprochen, der Batteriewechsel. Das hat sich ja im Elektroautobereich nicht wirklich durchgesetzt. Da gibt es die Firma NIO, die das immer noch versuchen, also auch so ein bisschen größer auszurollen. Aber ansonsten sind da nicht wirklich viele aufgesprungen. Bei LKW ist das ja so ein bisschen in der Schwebe. Da wird es eventuell benutzt, in China schon tatsächlich auch mehr. Wie ist das bei Robotern? Was denkst du, was ist deine Ansicht? Könnte das ein Konzept sein, was wirklich gut funktioniert? Dass man halt zum Beispiel, wenn es jetzt so ein Haushaltsroboter wäre, dass man zu Hause irgendwie so eine Box hat, dann so eine Wechselstation mit drei Akkus und geht der Roboter da nach einer Zeit hin und wechselt seinen Akku einfach aus? Oder was denkst du, wie stellst du dir das vor?
Im gewissen Sinne ist natürlich ein solcher humanoider Roboter ja etwas wie ein ganz spezialisiertes, weiterentwickeltes Power-Tool. Das einfach viel, viel umfassendere Aufgaben übernehmen kann. Und im Power-Tool-Bereich ist das ja heute Standard, dass tatsächlich dann im Grunde dann meinetwegen so ein professioneller Waldarbeiter nimmt dann eben halt nicht nur einen Akku mit, sondern nimmt sich dann eben halt ein, so viel er dann halt tragen mag, mit, die schon aufgeladen sind und wechselt die dann natürlich. Und das würde ich ja, das ist, kann man ja mindestens erwarten, dass dann ein Roboter, der komplexe Aufgaben mit natürlich sich selbst dann auch tatsächlich mal den Akku wechseln kann. Ne? Das heißt, das muss, also das ist, würde ich sagen, ist wahrscheinlich am Ende auch vielleicht sogar Standard dann. Ne? Also entweder natürlich, wie das heute dann die Rasenroboter machen, dass sie kurz selbst auf die Ladestation fahren und dann wieder loswackeln und sich selbst sozusagen also wieder aufladen. Oder tatsächlich, wenn es von der Betriebsweise vernünftig ist, dann wird es tatsächlich da mit Sicherheit Wechselakkus geben.
Ja, Herr König, wir haben jetzt die ganze Zeit über Roboter gesprochen, die eher ein sehr vordefiniertes Feld an Aufgaben haben, auch räumlich eher beschränkt eingesetzt werden sollen. Aber natürlich, wenn man jetzt an die KI-Entwicklung in den letzten Jahren denkt und wie das auch zusammen gedacht wird mit Robotik, dann wird natürlich klar, dass die Zukunft darin besteht, dass irgendwann humanoide Roboter mit einer sehr starken KI auch einen sehr hohen Autonomiegrad entwickeln. Wie sieht denn das dann aus? Weil wenn dann wirklich ein Roboter im Prinzip sich nahezu frei bewegen kann in der Umwelt und eben nicht mehr auf ein Haus oder ein Krankenhaus oder sonst irgendwas beschränkt ist, was bedeutet das dann für die Energieversorgung?
Also zum einen werden wir über kurz oder lang 6G bekommen. Und dann haben wir möglicherweise mit 6G das, was eigentlich mit 5G geplant war, nämlich eine extrem kurze Latenz. 5G war ja mit einer Millisekunde Latenz geplant, das haben wir nicht geschafft. Aktuell sind wir bei 26, glaube ich. Aber wenn wir an diesen Punkt kommen, dann können wir ganz viel in die Cloud outsourcen. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich bin mir relativ sicher, dass immer mehr und mehr Wert gelegt wird auf hocheffiziente Algorithmik. Denn was wir ja sehen, ist, dass das Limit inzwischen nicht mehr die Anzahl Chips ist, wenn ich ein Datenzentrum bauen will, sondern die Verfügbarkeit von Energie. Und hier sind meines Wissens nach große Anstrengungen unterwegs. Auf der algorithmischen Seite und gleichzeitig eben auf der Entwicklung von Spezialchips, die für ganz dedizierte Anwendungen gemacht sind und dann energieeffizient sind. Und das Dritte, und das wäre im Grunde meine Vorhersage, ist, wir Menschen brauchen ja auch hin und wieder Energie, wenn wir unterwegs sind. Ja, und dann holen wir die uns und das nennen wir Restaurant. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so sein könnte, dass wenn ein humanoider Roboter in einem entwickelten Gebiet, also im Stadtbereich unterwegs ist, dass der gar nicht einen Hotswap braucht von seiner Batterie, sondern dass der sich auf so eine mobile Ladestation setzt und dort aufgeladen wird, so wie wir halt mal kurz einen Snack einwerfen. Das aber ist weder mein Fachgebiet, noch würde ich mich trauen, eine Prädiktion über diese Zukunft zu machen.
Ja klar, also ich kann nur vollkommen zustimmen. Also ich denke, es ist sicherlich in jeder Hinsicht einfacher natürlich, direkt elektrische Energie zuzuführen. Also ob das jetzt tatsächlich durch einen echten Steckkontakt, wie auch immer, also mechanischen Kontakt oder induktiv passiert, das ist ja dann eine Frage auch wieder nur des Systems. Aber das ist mit Sicherheit einfacher, als natürlich dann tatsächlich Austauschakkus vorzusehen, bei dem man ja auch immer sagen muss, also wenn man wirklich mit Austausch von vornherein arbeitet, dann muss man immer ja auch tatsächlich die doppelte Zahl an Akkus einfach vorhalten. Das ist immer auch sozusagen einer der Nachteile all dieser Austauschsysteme, dass man ja eine deutlich größere Menge an stofflichen Ressourcen vorhalten muss. Also das direkte Nachladen ist immer, glaube ich, in der Regel besser, also einfach ressourcentechnisch.
Zum Ende dieses Podcasts habe ich noch mal eine bisschen ungewöhnliche Frage. Liebe Hörerinnen und Hörer, in Vorbereitung auf diesen Podcast musste Daniel mich regelrecht überzeugen, warum es eigentlich humanoide Roboter in unserer Zukunft geben muss. Ich habe mich da immer so ein bisschen quergestellt. Ich habe gesagt, Mensch, so ein Rasenmäher von Husqvarna, der erkennt ja jetzt schon einen Igel. Der hat eine KI, die da drauf arbeitet. Warum brauche ich denn jetzt einen Alleskönner-Roboter, der quasi hier mir im Haushalt hilft? Und da habe ich dann irgendwie ganz am Ende erst verstanden, naja, wenn der humanoide Roboter die anderen Maschinen alle bedient, dann haben wir gewonnen. Herr König, letzte Frage. Ist das vielleicht diese Sicke, die wir gerade sehen, der Fakt, dass Sie gerade noch in der Forschung sind und dass die Anwender da eigentlich gar nicht so richtiges Interesse zeigen? So höre ich das raus bei Ihnen, dass das quasi noch die Ruhe vor dem Sturm ist, die wir jetzt sehen und dass die Roboter irgendwann in 10, 15 Jahren dann sozusagen unsere aller Maschinen bedienen, dass dann der große Durchbruch kommt?
Da stellen Sie eine philosophische Frage, auf die ich keine Antwort habe. Man muss sich, glaube ich, klar machen, dass der Hype ist da, die Leute wollen das. Nur wir sind bei weitem technisch noch nicht dort. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt, ja, wenn Sie einen Roboter haben, der alles kann, dann kann der unsere heutigen Maschinen bedienen. Jetzt ist die Frage, wird es in Richtung eines generalistischen Roboters gehen oder wird es in Richtung mehrerer sehr spezialisierte Maschinen geben. Wir Menschen haben mit unseren Muskeln Motoren an Bord, krafterzeugende Elemente an Bord, die eine so hohe Energiedichte haben, wie wir es heute mit Motoren auf gar keinen Fall hinkriegen. Das heißt, wenn Sie einen Roboter haben wollen, der Sie aus dem Bett heben kann und ins Bad bringen kann, den wollen Sie nicht zu Hause haben. Das Ding ist ein solches Monster, der braucht solche Motoren, da kommen wir jetzt wieder ins Thema Sicherheit. Insofern, vielleicht wird es in einer Zwischenstufe, oder es ist ja eigentlich schon in einer Zwischenstufe, so dass wir ganz spezialisierte Robotik haben. Die Rasenmäherroboter ist jetzt ein Teil, Staubsaugerroboter. Und dass wir in der näheren Zukunft eher Maschinen haben, die spezialisiert sind, bevor wir dann übergehen auf einen Alleskönner. Und hey, vielleicht brauche ich da gar keinen Rasenmäher mehr. Vielleicht hat der Roboter die entsprechende Schneideklinge an Bord und kann sich ein bisschen Transformer-mäßig in so ein Rasenmäher oder diese Aufgabe auch selbst erfüllen. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber auf im Horizont 5 Jahre würde ich sagen, sind wir noch nicht an dem Punkt, dass diese Systeme sich in der Breite in ihrer Nützlichkeit erweisen.
Ja, Jürgen, auch nochmal letzte Frage an dich. Warum muss es denn einen menschlichen Roboter eigentlich geben und wo siehst du die? Also wenn ich jetzt mal an alle anderen Geräte hier in meinem Raum, in meiner Umgebung denke, die sind schon hochspezialisiert. Warum braucht es denn das menschliche Robotergesicht eigentlich? Und in welchen Berufen vielleicht? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu unkreativ.
Ich habe jetzt für mich gelernt, da etwas geduldiger zu sein und zu sagen, okay, wir sind ganz viel über Filme, über Science Fiction im Grunde genommen natürlich geprägt in dem, was wir zu erwarten haben. Es ist eine unglaublich dynamische Entwicklung, die ich sehe. Und mich hat ja vor allem interessiert, okay, was ist die Anforderung an Energie? Und da bin ich jetzt so ein bisschen, will ich sagen, beruhigt, aber ich sehe halt, okay, das wird zu lösen sein. Ansonsten bin ich neugierig, bin auch zu wenig Prophet, glaube ich, um jetzt wirklich alles vorherzusehen. Ne? Und ob man es braucht. Also sobald irgendeine Aufgabe wirklich sinnvoll erledigt werden kann, dann entsteht der Bedarf und dann wollen das Leute haben, würde ich sagen. Ne?
Wir Menschen schauen so aus, weil wir optimiert wurden für die Umgebung, in der wir erschaffen wurden. Wir haben dann zum Beispiel ein Auto erfunden und haben festgestellt, schwierig über holprige Wiesen. Und dann haben wir unsere Umwelt so gestaltet, dass das Auto funktioniert. Wir haben alles zubetoniert mit Straßen. Ich habe vorher gesagt, es gibt robotische Manipulatoren, die haben 2 Daumen. Es ist extrem praktisch, 2 Daumen zu haben. Wir haben sie nicht, weil wir sie nicht brauchen. Und weil es evolutionär vielleicht irgendwann mal eine Abzweigung gab, wo irgendein Humanoider, der vor dem Homo sapiens kam, 2 Daumen hatte, aber aus einem anderen Grund ausgestorben ist, wissen wir nicht. Ich glaube, wir haben die humanoide Form, weil es uns fasziniert. Und weil es zum heutigen Zeitpunkt noch bestimmte Einsatzgebiete gibt, in denen das vorteilhaft sein kann. Die genannte unstrukturierte Umgebung. Aber wir haben heute als Menschen die Macht, unsere Umgebung zu strukturieren, wie wir sie wollen. Es gibt also für mich keinen Grund, dass Humanoide unbedingt humanoid sein müssen. Wir sehen, dass Menschen sich emotional an Objekte binden. Ich muss also nicht ausschauen wie ein Mensch, damit ein anderer, mein menschlicher Besitzer als Humanoider, sich emotional an mich bindet. Die meisten Menschen geben ihren Waschmaschinennamen. Und insofern glaube ich, könnte ich mir vorstellen, aber auch hier bin ich zu wenig Prophet, dass es in eine Richtung gehen wird, dass wir vielleicht eben Roboter haben, die wesentlich performanter sind als wir und in mehr Umgebungen sich fortbewegen können und effizient fortbewegen und effizient manipulieren können, als wir das aktuell tun. Für uns war es evolutionär nie notwendig, aber wir können die Roboter und die Umwelt gestalten, wie wir das wollen.
Ja, Herr König, Jürgen, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Liebes Publikum, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Es ist ja tatsächlich noch sehr, sehr offen. Ihr könnt da ruhig alle eure Gedanken reinschreiben. Das interessiert uns sehr. Ansonsten sind wir am nächsten Sonntag wieder für euch da. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonniert doch gerne den Geladen-Podcast und empfehlt uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.